Weltweit regt sich Protest gegen die weißen Herrscher in Südafrika. 1976 verurteilen die Vereinten Nationen die Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Südafrikanische Sportler werden von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Sogar eine südafrikanische Zeitung traut sich und fordert auf ihrer Titelseite die Befreiung Mandelas. In Deutschland boykottieren Apartheid-Gegner Produkte aus Südafrika. Kauft keine Äpfel aus Südafrika, heißt es. Und sie protestieren gegen deutsche Banken, die dem Regime in Südafrika Geld leihen. Im Juni 1988, kurz vor Mandelas 70. Geburtstag, tun sich mehr als 60 Popmusiker zu einem großen Konzert in London zusammen. Whitney Houston, Sting und Peter Gabriel feiern seinen runden Geburtstag und singen Free Nelson Mandela, Freiheit für Nelson Mandela. Das Konzert wird in 60 Länder übertragen.
Ja, das weiße Regime hat gesehen, dieser Mann ist nicht einfach so zu besiegen. Er wird weltweit bewundert, er war der berühmteste Gefangene seiner Zeit. Und gleichzeitig war das Land in Aufruhr. Und die eher liberalen Kräfte der weißen Regierung haben gesagt, naja, also das geht dem Untergang entgegen, das können wir so nicht halten. Wir müssen eine Verhandlungslösung suchen. Und so kamen die ersten Geheimgespräche mit Mandela zustande, die im Grunde dann die Wende in den 90er Jahren vorbereiteten. Die Voraussetzungen waren, dass die Apartheid-Gesetze ausgesetzt werden, dass die Gefangenen freigelassen werden und dass man dann gemeinsam verhandelt, um am Ende eine neue Verfassung für ein demokratisches Südafrika zu bekommen.
Nach langen, quälenden Jahren wird Nelson Mandela auf das Festland verlegt. In eine gut bewachte Villa mit eigenem Koch. Und er darf unter Bewachung Ausflüge unternehmen.
Nach etwa einer Stunde hielt der Colonel den Wagen vor einem kleinen Laden in einer ruhigen Straße an. Möchten Sie etwas Kaltes trinken? Fragte er. Ich nickte und er verschwand in dem Laden. Ich saß allein da. In den ersten Augenblicken dachte ich nicht an meine Situation. Doch als die Sekunden vergingen, wurde ich immer erregter. Zum ersten Mal seit 22 Jahren war ich draußen in der Welt und unbewacht.
Die weiße Regierung begreift, dass sie mit den alten Mitteln der Unterdrückung nicht mehr lange über das Land herrschen kann. Der Widerstand ist zu groß. Der Zusammenbruch der Apartheid steht bevor.
Mandelas Verhältnis zur Gewalt war immer sehr widersprüchlich. Aber es ging von ihm aus, am Ende zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt stehen wir kurz vor der Befreiung und jetzt können wir auch die Waffen niederlegen. Nachdem klar war, dass die Apartheid in sich zusammenbrechen würde und dass man sich auf dem Weg zur Demokratie befindet. Erst dann wurde der gewaltfreie Widerstand aufgegeben.
Wir müssen ständig gegen die primitive Tendenz ankämpfen, Waffen zu glorifizieren und Gewalt zu verherrlichen. Beides entsteht aus der Illusion, dass man Ungerechtigkeit aufrechterhalten kann, wenn man Macht hat zu töten und dass Konflikte am besten gewaltsam gelöst werden. Die mächtigste Waffe ist nicht die Gewalt, sondern der Dialog.
Einige sahen es auch als Kapitulation gegenüber dem weißen Regime und hätten vorgezogen, den Kampf weiterzuführen. Aber Mandela in seiner Weisheit hat gesehen, dass keine Seite diesen Kampf gewinnen kann und dass am Ende Südafrika untergehen würde. Und mit dieser Vernunft hat er auch die Weißen mitgerissen. Also sein Anteil an dieser Wende ist wesentlich größer als der Anteil etwa von dem letzten weißen Präsidenten Frederick Willem de Klerk.
Der Präsident und Mandela treffen sich mehrfach, trinken Tee und verhandeln über die Entwicklung Südafrikas.
Danach brachte ich die Frage nach meiner Freiheit auf und sagte, wenn er erwarte, nach meiner Entlassung würde ich mich still und unauffällig verhalten, dann irre er sehr. Ich versicherte noch einmal, wenn ich in die gleichen Zustände hinein entlassen würde, aus denen heraus ich verhaftet worden war, würde ich wieder genau das tun, wofür man mich eingesperrt hatte.
Zu dem Zeitpunkt ist Nelson Mandela 71 Jahre alt und scheint endlich am Ziel. Präsident de Klerk tritt vor sein Parlament und verkündet, dass der Afrikanische Nationalkongress fortan nicht mehr verboten ist und Nelson Mandela freigelassen werden soll. Und dann, am 11. Februar 1990, ist es tatsächlich soweit.
Kurz vor vier brachen wir mit einer kleinen Wagenkolonne auf. Etwa 400 Meter vor dem Tor verlangsamte der Wagen und hielt an. Und Winnie und ich stiegen aus und gingen auf das Gefängnistor zu. Zuerst konnte ich nicht genau erkennen, was vor uns geschah. Aber als ich auf etwa 200 Meter an das Tor herangekommen war, sah ich einen ungeheuren Tumult und eine große Menschenmenge, hunderte von Fotografen, Fernsehkameras und Reportern und mehrere tausend Sympathisanten. Ich war erstaunt und ein bisschen alarmiert. Eine solche Szene hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich hatte mir höchstens ein paar Dutzend Leute vorgestellt, hauptsächlich Wärter und ihre Familien. Doch wie sich herausstellte, war das erst der Anfang. Mir wurde klar, dass wir uns nicht gründlich auf das vorbereitet hatten, was nun geschehen würde.
Nämlich die Umwandlung einer ganzen Gesellschaft. Zwei Jahre später findet eine Volksabstimmung statt. Zwei von drei weißen Südafrikanern stimmen für die Abschaffung der Rassentrennung. Ein Jahr später bekommen Frederik de Klerk und Nelson Mandela den Friedensnobelpreis, die höchste internationale Auszeichnung für politisches Engagement.
Ich bin heute auch hier als Vertreter der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die sich uns angeschlossen haben, um gegen ein unmenschliches System und für ein schnelles Ende des Apartheid-Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu sein. Vielen Dank.